Also, willkommen bei Nahe genug, dem Vater-Sohn-Podcast. Das ist die 7. Folge mit
Rudolf Lüthe
und Martin Lüthe. Und wir können den Podcast heute auch wieder im gleichen Zimmer aufnehmen, sind beide wieder in Berlin. Das ist aus verschiedenen Gründen gut, unter anderem deshalb, weil ich just gestern dadurch, da seid ihr angekommen und da konnte ich ein Streuselbrötchen essen.
Ja, genau.
Um mal nochmal sozusagen an die Folge oder an Streuselbrötchen anzuschließen. Für die heutige Sitzung haben wir uns natürlich auch wieder was überlegt. Vielleicht sogar ein bisschen weniger habe ich mir überlegt als sonst. Aber ich bin einfach davon ausgegangen, dass mir irgendwie zu dem Thema schon automatisch viel einfällt. Und zwar soll es heute um das Thema Freundschaft gehen. Ne? Das war ein Vorschlag, den du gemacht hattest. Ja. Und ich finde, das ist schließt sich natürlich irgendwie auch an Heimat an, in einem Sinne. Ne? Und gleichzeitig gibt es dazu, glaube ich, auch nochmal andere Sachen zu sagen. Und du hast ja mal so ein bisschen angedeutet, dass dich das Thema auch deshalb interessiert, weil du das als so ein Thema begreifst, wo es so eine Falllinie gibt oder so eine Reibung gibt zwischen den Generationen.
Ja, oder? Ja. Also das, ich dachte, wenn wir schon ein Generationen-Podcast sind, dann sollte man auch Themen wählen, wo man vermuten darf, dass man sich nicht sofort einig ist. Wir hatten ja mit Political Correctness angefangen, das war ja auch so ein Thema. Und bei Freundschaft fällt mir ein, dass ich in meiner Generation schon belächelt werde, wenn ich kundtue, ich habe einen Facebook-Auftritt, oder wie das heißt. Und
Profil oder so.
Ein Profil. Und wenn ich dann, also meine Altersgenossen wissen ja dann, dass so Leute, die im Facebook mit anderen befreundet sind, dann sagen, sie haben so 180 oder 2000 Freunde im Facebook, und dann wird das Thema Freundschaft auf diese Weise thematisiert. Wie kann man denn mit 2000 Leuten oder auch mit 200 Leuten befreundet sein? Das geht doch gar nicht. Man kann doch nicht so viele Freunde haben. Da muss doch irgendwie ein völlig falscher Freundschaftsbegriff im Spiel sein. Und ich denke, das ist Anlass, um mal darüber nachzudenken, was man denn eigentlich darunter versteht, wenn man jemanden einen Freund nennt. Und ich habe mir da Gedanken gemacht, aber damit drücke ich jetzt nicht sofort raus, sondern ich sage nur, ich glaube, man kann, wenn man den Freundschaftsbegriff differenziert, sehr wohl sinnvoll reden von Internetfreundschaften und von anderen Freundschaften, die so traditionellere Medien benutzen, wie zum Beispiel einfach ein Gespräch miteinander führen, Auge in Auge. Und ich glaube, man muss auch mal reden über das Ideal, das meistens dahinter steht, wenn man kritisch sich wendet gegen solche modernen Formen der Freundschaft. Das wäre mein Rahmen. Ne?
Ja, das finde ich alles sinnvoll und richtig. Und ich glaube, ich habe da auch was zu sagen. Ich würde von mir behaupten, dass ich sozusagen in verschiedenen Freundschaftstypen auch lebe. Also sozusagen verschiedene Arten von Freundschaften habe und mir auch schon oft Gedanken darüber mache. Auch und besonders vielleicht über so die Entwicklung von Freundschaften im Laufe eines Lebens. Und in meinem Fall ist das jetzt besonders, glaube ich, betrifft das so den Übergang vom, sag ich mal, ersten Lebensdrittel in so die Lebensmitte. Ne? Ich glaube, dass da bei mir so in puncto Freundschaft sich viel verändert hat. Und ich weiß nicht, ob sich mein Nachdenken über den Freundschaftsbegriff dadurch so geändert hat, aber tatsächlich sozusagen die Qualität, oder also jetzt nicht im Sinne von Güte, sondern die Beschaffenheit von gelebten Freundschaften hat sich geändert. Aber gut, dann nicht länger um den heißen Brei. Was sind denn Wesenskerne von Freundschaft?
Also, ich habe mir in der Vorbereitung auf diesen Podcast folgendes überlegt. persönlich würde ich unterscheiden zwischen zwei ganz verschiedenen Freundschaftstypen. Und den einen nenne ich Kommunikationsfreundschaft. Mhm. Und den anderen Interaktionsfreundschaft. Ist mir kein schöneres Wort dafür eingefallen. Das erste bedeutet, man hat eine ausgewählte Gruppe von Menschen, mit denen man in einem Kommunikationskontext bleiben möchte. Im doppelten Sinne. Erstens, man würde gerne wissen, was die so machen. Mhm. Und man würde denen gerne mitteilen, was man selber so macht, weil man gerne eine Art Resonanz hätte in der Welt. Und das ist dann, mehr ist dann gar nicht erwartet, als dass die anderen einem sozusagen zustimmen oder irgendwie ein bisschen was Ironisches dazu kommentieren, sodass man merkt, man ist da und man wird wahrgenommen. Mhm. Oder man nimmt wahr, weil die anderen einem irgendwie wichtiger sind als diejenigen, die jenseits dieser Gruppe sind. Mhm. Und das könnte man natürlich auch und macht man ja auch in den modernen Medien. Und dann ist man nicht darauf an...
Die modernen Medien.
Ja, so sage ich das immer nicht. Ja.
Also im Telegrafen.
Ja.
Naja, also ich sage, nein, zeitgenössische Medien, modern
gut,
ist ja, also, passt ja.
Ja, gut, dann sage ich aktuelle.
Ja.
Aktuelle, darf ich das sagen?
Das.
Ja, bin ich aber froh. So, und die andere Form ist dann, also man könnte sagen, das ist ein relativ weiter Freundschaftsbegriff. Mhm. Der engere wäre der mit der Interaktion, das setzt voraus, dass man mit anderen nicht nur einen Kommunikationszusammenhang hat, sondern in einem Handlungskontext immer interagiert, zum Beispiel gemeinsame Projekte hat. Zum Beispiel würde ich sagen, es ist ein etwas anderes in einem Sportverein mit Menschen dauernd zu interagieren, als wenn man einfach nur sozusagen in diesem Kommunikationskontext ist. Und da würde ich dann gleich noch ein paar kritische Bemerkungen machen über meine Generation in diesem Zusammenhang. Mhm. Aber das ist jetzt das Erste, was ich dazu sagen möchte.
Ja, und dann gibt es vielleicht sogar die, müsste man da nicht noch sagen, es gibt auch sozusagen die Kommunikations-Interaktionsfreundschaft, weil es gibt ja, also weil ich würde eben auch sagen, dass beides gibt es für mich. Und dann gibt es auch so die freundschaftlichen Beziehungen, die sich zumindest wahrscheinlich phasenweise dadurch auszeichnet, dass beides zutrifft. Also dass man mit den Leuten sowohl in diesen Kommunikationszusammenhängen sich befindet, als auch sozusagen diese interaktionsbasierte Freundschaft lebt. Das ist aber sozusagen, ich habe da schon gemerkt, dass es, dass das dann sozusagen beides ausfüllt. Und dann gibt es aber zum Beispiel Freundschaften, die sich dahingehend verändern, dass sie einen Teil zum Beispiel verlieren, ne? Also den Interaktionsteil verlieren, werden dann zu Kommunikations- oder rein kommunikationsbasierten Freundschaften. Und da würde ich nämlich sagen, das klappt mit manchen Leuten dann besser zum Beispiel als mit anderen. Ne? Also das ist jetzt so für mich das Paradebeispiel. Ich habe jetzt natürlich viel darüber nachgedacht, so über meine Jugendfreunde und Jugendfreundschaften und auch auch natürlich meine Freundinnen in der Jugend, also jetzt nicht die Partnerin, sondern sozusagen meine Freundin. Und da da merkt man ja schon, dass bei vielen dieser Freundschaftsbeziehungen, die man damals als sehr, sehr eng begriffen hat, dass teilweise da sozusagen das aktive so eine Grundvoraussetzung dargestellt hat, also sozusagen die Gemeinsamkeit oder das gemeinsame Ausüben von Interessen und dass das, sobald das verloren geht, eben auch dazu führt, dass jetzt die Überführung in so ein reines Kommunikationsding dann mehr oder weniger gut läuft. Also ich glaube, für unsere Generation ist natürlich, da müssen wir ja gleich noch drüber reden, sowas wie Facebook ist ja tatsächlich so für meine Generation, also für die Mittelalten. Und da schämt man sich schon so halb, wenn man so denkt, oh, das ist so ein altes Medium geworden. Mhm. Ne? Die Jüngeren sind ja schon nicht mehr bei Facebook. Ne? Also eigentlich outet man sich damit als alter Mensch so ein bisschen, wenn wir jetzt über Facebook reden, aber so über Twitter und so, da ist das ja auch nochmal ganz anders, weil da ja auch die Leute übrigens nicht Freunde, sondern Follower genannt werden. Da müsste man vielleicht auch nochmal drüber reden, was diese Terminierung dann bedeutet. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das gibt's natürlich mit vielen Leuten, vielen Interaktionsfreundschaften. In unserer Generation wird man irgendwann wohl oder übel zu so weil man nicht mehr am selben Ort wohnt, zum Beispiel, ne? Dass nicht, nicht mehr realisieren ist zu so einer reinen Kommunikationsfreundschaft. Und da würde ich eben sagen, dass so die große Feststellung vielleicht jetzt in Bezug auf dieses Begriffspaar, was du hier einführst, dass das eben mit manchen besser klappt und auch also interessanterweise vielleicht mit Leuten, die einem gar nicht so nah waren, als beides noch gegeben war und mit anderen dann nicht so.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Also eine Erfahrung dieser Art habe ich auch gemacht. Den Freund kennst du auch nicht, Barry Smith. Als wir noch zusammen arbeiteten, weil wir am gleichen Institut waren, war das sehr eng und sehr unkompliziert. Und jetzt, wo er anderswo arbeitet und weil er dauernd arbeitet, ist es ganz schwer, überhaupt eine Kommunikation mit ihm durchzuführen, weil er für bloße Kommunikation einfach keine Zeit hat. Nicht? Er sieht in der Kommunikation als solcher keinen Sinn. Nicht? Es muss immer etwas dabei rauskommen. Und bei Barry heißt das, es muss etwas für seine Arbeit
dabei rauskommen. Klar. Und wenn das in einem Arbeitskontext passiert, dann ist es immer sozusagen
dann ist es immer wertvoll.
Ja. Okay.
Ich wollte jetzt, bevor ich dann auch noch auf diese hehren Freundschaftsbegriffe zu sprechen komme, noch etwas erwähnen, was jetzt meine Generation betrifft. Ich glaube, da waren wir miteinander auch nicht so ehrlich, wenn wir jetzt die Nase darüber rümpfen, dass Leute Facebook oder Twitter als Freundschaftszusammenhänge beschreiben. Denn es gibt ja auch in meiner Generation immer schon so Begriffe wie Parteifreund, ja, und Geschäftsfreund und Sportsfreund, ja. Und das sind ja keine engen Beziehungen.
Ja.
Das ist ja bestenfalls also ein Kommunikationszusammenhang. Also wenn man in einer Partei ist, dann teilt man viele der Medien, die in der Partei verbreitet werden, dann trifft man sich vielleicht auch mal, aber das ist relativ selten. Meistens kriegt man die Nachrichten, die nur die Parteileute bekommen. Aber man nennt sich Parteifreund, obwohl, es gibt ja diesen schlechten Witz, die Steigerung von Feind ist ja so, also Feind, Erzfeind, Parteifreund.
Ja, fantastisch. Ja, vor allen Dingen so eine Freunde, die man auch so...
Ja, die sieht man seit 10 geweiht. Ja. Gut, aber du weißt, ich bin ja berüchtigt dafür, dass ich immer schlechte Witze mache und diesem Image will ich schon treu bleiben.
Ja, zu Recht.
Ne?
Nein, klar. Und
jeder hat so seine individuellen Stärken.
Ja.
Meine Stärke ist schlechte Witze.
Genau.
Ja, also, jedenfalls, das wollte ich auch mal gesagt haben.
Genau, also das heißt, da wird der Freundschaft, ich frage mich sozusagen, also ich würde da sagen, also so rein kommunikativ, ne, ist da wahrscheinlich aber so ein bisschen die Logik, also da benutzt man gerade ganz bewusst, glaube ich, den Freundschaftsbegriff, also hängt den an, ne, an jetzt sowas wie Sportsfreund, Vereinsfreund, Parteifreund oder
Geschäftsfreund.
Geschäftsfreund, genau. Um sozusagen der im ersten Wort angedeuteten Ebene so eine Tiefendimension zu verleihen. Ne? Also sozusagen rhetorisch. Und ich finde, gerade bei Geschäftsfreund ist es natürlich so, ne, das ist ja, hat er dann so, da schwingt sozusagen so eine Achtsamkeit schon mit, also so eine, und so eine, ja, so ein Unbehagen. Ne?
Ja,
also es gibt ja so, genau, es gibt ja so viele Begriffe, die sich im Prinzip selbst entlarven über so eine eigene, ja, also die sozusagen ihr eigenes Unbehagen immer mit sich tragen. Und ich finde, bei Sportsfreund vielleicht weniger, aber ganz deutlich so bei Geschäftsfreund, Parteifreund, in dem Witz dann nochmal mehr wird das dann sozusagen entlarvt, ne? dass da Freundschaft eben auch benutzt wird. Und das hat, glaube ich, damit zu tun, das wär für mich auch interessant, dass wir das vielleicht auch zum Ende mal ansprechen, so warum Freundschaft überhaupt so ein Ideal
hat. Dazu kann ich was
sagen. Und vielleicht auch, wie sich das auch nochmal kulturhistorisch verändert hat im 20. Jahrhundert. Weil ich glaube, dass das natürlich, weil der Freundschaftsbegriff verhält sich ja immer auch zum Familienbegriff oder steht dazu in irgendeinem Verhältnis. Und ich glaube, da hat sich auch noch was getan. Aber gut, gehen wir mal zurück.
Ja, also ich wollte das nicht zu kulturhistorisch machen, aber ein bisschen was dazu möchte ich auch sagen.
Mhm.
Also, wenn man sich fragt, warum ist Freundschaft ein solches Ideal, übrigens schon in der europäischen Geschichte seit der griechischen Antike, da wird immer betont, wie wichtig Freundschaft für ein gelingendes Leben ist. Mhm. Bei manchen dieser Autoren, ich habe jetzt gerade was mit Seneca zu tun gehabt, da ist
sind es auch alles Männer, das müssen wir
ja, dann nicht man
AutorInnen sagen.
Ne? Ne, braucht man nicht, kann man, aber dann greift man quasi ins Leere.
Ja, genau.
Also sind tatsächlich Männerfreundschaften da gemeint. Übrigens bis ins 18. Jahrhundert mhm. hinein sind es überwiegend Männerfreundschaften, die da angesprochen sind. Also da ist das ist Freundschaft kein absoluter Wert.
Mhm.
Also bei manchen klingt das so, aber bei Seneca zum Beispiel ist wichtig, wozu die Freundschaft dient.
Mhm.
Und sie soll dazu dienen, dass man sich gegenseitig hilft, ein moralisches Leben zu leben. Nur dann ist Freundschaft wertvoll, wenn sie gewissermaßen ein Mittel ist, um sein moralisches Leben zu vervollkommnen. Da sieht man schon, wie das idealisiert wird. Nicht?
Ja.
Aber das hat bis ins, also über, in der Antike ist es so oder ähnlich sehr häufig vertreten worden. In der, im Humanismus, in der Renaissance von Montaigne auch.
Mhm.
Und bei Schiller, den ich gleich noch etwas ausführlicher da zu Wort kommen lassen möchte, bei Schiller ist es so, er sieht in der Freundschaft eine Erweiterung der Familie.
Mhm.
Ja? Also für Schiller war, das ist ein Idealist, nicht? Für Schiller war das so, die kleinste enge menschliche Beziehungskiste ist die Familie, dann die Freundschaft und dann sollte man eigentlich idealerweise der Freund aller Menschen werden wollen.
Mhm.
Ja? Also eine Art kosmopolitische Freundschaftsidee steckt dahinter, sodass man sagen kann, wie du eben auch angedeutet hast, in gewisser Weise ist die Freundschaft die Übertragung der familiären Vertrautheit auf einen größeren Kreis.
Mhm.
Und damit ist ein wichtiges Stichwort gefallen, das auch wieder an den Anfang anknüpfen kann. Vertrautheit ist sicher ein Element, das in Freundschaft eine Rolle spielen muss. Man kann nicht gut sagen, ich kenne den Mann nicht, aber er ist mein Freund.
Ja,
ich kenne diese Frau nicht, aber er ist meine Freundin. Und dann muss man auch ernsthaft nochmal drüber nachdenken, was hier Vertrautheit heißen kann. Kann ja nicht einfach heißen, habe ich schon oft getroffen. Ne?
Nee, genau. Also Vertrautheit und ich glaube so in einem zeitgenössischen Kontext auch immer Vertrautheit im Paar mit Vertrauen, oder?
Ja.
Also sozusagen, dass man, ich glaube, in, für unsere Generation ist so der, dieser Vertrauensbegriff, der dann in sozusagen in seiner Zuspitzung so der Loyalitätsbegriff wird oder sowas, das sind dann so die wichtigen Marker von Freundschaft, auf der Grundlage dessen man dann auch entscheiden kann, ob Leute, also da wird dann Freundschaft auch immer sozusagen so eine, zu so einer Dauerprüfung, ne? Ob man halt den Leuten noch vertrauen kann, ob man ihnen zu Recht vertraut hat oder nicht mehr und so. Ja klar, und Vertrautheit natürlich sowieso, es macht keinen Sinn, glaube ich. Und das ist ja auch genau, wo diese Skepsis, die generationelle Skepsis halt reinkommt, ist ja, ah, da hat jemand 1000 Freunde im Facebook, der kann ja nicht mit denen, oder die kann ja nicht mit den Freundinnen, Freunden vertraut sein, deshalb, deshalb passt das an dieser Stelle, oder knarrt es da im Gebälk, oder wie sagt man, das?
Knirscht so? Im,
knarrt
ist noch schöner, poetischer.
Ja, auf jeden Fall, das, Vertrauen und Vertrautheit sicherlich wichtig. Und dann glaube ich, was ja auch sozusagen längst zu so einer Floskel geworden ist, wenn man jetzt, also mal gegen, wer war das hier, der deutsche Idealist, den du zitiert hast?
Schiller.
Schiller, genau. Wenn man gegen Schiller was sagen wollen würde, dann würde man halt sagen, das ist natürlich sozusagen im Zuge der sozialwissenschaftlichen Erforschung, sage ich mal, der Familie im 20. Jahrhundert, so würde ich das jetzt mal ganz allgemein sagen, natürlich dann zu einer unglaublichen Ernüchterung kommt. Also ich glaube, einerseits schon wahrscheinlich vorbereitet durch die psychoanalytische Forschung,
ja,
ne? Und dann halt durch die sozialwissenschaftliche Forschung zu Familien und Familiendasein im 20. Jahrhundert spätestens, wird dann halt klar sozusagen, dass dieses bürgerliche Ideal von Familie im Prinzip ganz viele Probleme mitbringt und dass dann knarzt es da auch mit dem Idealismus, also mit der Erweiterung. Da gibt's ja dann diese auch schon irgendwie zur Floskel verkommene Idee, dass man eben, dass Freundschaft eigentlich das schönere Ideal ist, weil Freunde sucht man sich aus, ne? Familie kann man sich nicht aussuchen, das ist ja sozusagen, das weiß ja jeder, ne? Und das ist ja, glaube ich, auch eine Lebenserfahrung, die wir irgendwie alle kennen. Also ich glaube, irgendjemand, also wir haben immer Leute im Familiendunstkreis, bei denen man sich nicht genau sicher sind, also sicher oder sicher, relativ sicher sein kann, dass man sich mit denen vielleicht jetzt nicht ständig zum Kaffee treffen würde oder auch eine Kommunikationsbeziehung aufrechterhalten würde. Also das ist diese Idee, ne? Ja. Das gilt ja für viele Leute, ja, in Bezug dann auf die eigenen Eltern zum Beispiel. Das ist ja auch so mit ein Grund, warum, glaube ich, manche Leute, also uns auch das Feedback geben, dass der Podcast so was Faszinierendes hat oder was Schönes hat, so was Beruhigendes vielleicht, weil wir miteinander reden können und wir haben ja hier auch für alle sichtbar, hörbar, zumindest eine Kommunikationsbeziehung. Aber oh ja, das ist ja oft nicht gegeben. Also ich meine damit jetzt nicht nur, will das auch in aller Deutlichkeit sagen, dieses typische, die Schwiegertochter und die Schwiegermutter, was ja längst ein Klischee ist, das sind ja dann Leute, die sich irgendwer doch ausgesucht hat, sondern ich meine auch sozusagen den unmittelbaren, engeren Kreis.
Ja,
ja. Also, und man muss ja nur an Scheidung denken und so. Ja. Und das ist das, was ich meine mit der Erforschung dazu. Das ist dann natürlich, ja.
Klar, also da stimme ich dir zu. Das war so eine romantische Verklärung der Familie. Das ist bei Schiller sehr, sehr im Vordergrund. Aber wichtig ist für mich in dem Zusammenhang auch das, was du jetzt hervorgehoben hast, nämlich Vertrautheit. Mhm. Ich glaube, man muss da auch bedenken, dass in der Gegenwart, jetzt sage ich mal Gegenwart, damit ich nicht wieder mit Moderne hier mir Nasenstüber einfange, also dass in der Gegenwart jedenfalls Vertrautheit nicht mehr so leicht gegeben ist, wie das im 18. und 19. frühen 20. Jahrhunderts vielleicht noch war, wo die Leute an einem Ort geboren wurden und im Wesentlichen da lebten,
genau.
Ja, so dass man im Wesentlichen dann auch immer die gleichen Leute um sich herum hatte, auch wenn es dann über die Familie hinausging. Also Vertrautheit zu kultivieren ist heute eine ganz andere Herausforderung, als das zu diesen Zeiten gewesen ist. Es erfordert eine Anstrengung, die die Mobilität und die jetzt allmählich ja global gewordene Mobilität sozusagen konterkariert, sozusagen Gegengewicht schafft. Ich habe das natürlich auch erlebt, weil ich in meiner beruflichen Laufbahn ziemlich viel herumgekommen bin. Und dann wird schon rein zeitlich, das oft nicht so, so ist das oft nicht so leicht, mit Leuten in einem Kommunikations- oder gar einem Interaktionskontext zu bleiben, die an anderen Orten tätig sind und die sie an ihrerseits wegbewegen und dann nochmal wegbewegen und man ist selber auch unterwegs.
Ja, und wenn du dich zum dritten Mal irgendwo hinwegbewegst und willst diese Freundschaften aufrechterhalten, dann musst du das ja schon von drei Standorten tun, ne? Also das ist sozusagen, was ich im Zuge meines Lebens deutlich gemerkt habe, dass im Prinzip auf jeder größeren geografischen Station meines Lebens weniger Freunde dazugekommen sind.
Das ist richtig. Ne?
Und dann auch am Ende meistens, um ganz ehrlich zu sein, eine Person übrig bleibt.
Ja.
Also es gilt für mich, im Prinzip für Gießen, also als jetzt eben wirklich Freund im Sinne von, würde ich jetzt auch immer wieder noch auf meine Hochzeit einladen. Ne? Das sind dann jeweils in München und Gießen wahrscheinlich nur noch eine Person. Und aus Aachen und Bonn und dem Kölner Raum sind es dann doch mal noch mal eine Menge mehr. Mhm.
Ja, das bei mir ein bisschen anders, aber das können wir dann vielleicht gleich noch mal thematisieren. Für mich ist wirklich interessant die Geschichte mit dem Vertrautsein und dass es für unsere Zeitgenossen schwerer ist, Vertrautheit sozusagen zu kultivieren, weil das mit dieser Mobilität vereinbar sein muss. Und das verschärft schon das Problem. Aber es gibt auch noch was anderes, was Sie ja in dem Zusammenhang sofort angeschlossen hat, nämlich man muss nicht nur vertraut sein, sondern auch Vertrauen haben. Und ich glaube, man muss auch Vertrauen haben können. Ja, also gehört noch etwas dazu, nämlich ich hätte nicht nur zwei, sondern drei Bedingungen, nämlich erstens Vertrautheit, zweitens Vertrauen und drittens vertrauenswürdig sein, also dafür gibt es das schöne Wort verlässlich sein. Also eine Freundin kennt man gut, sie ist einem vertraut, man vertraut ihr oder ihm, weil man glaubt, vertrauen zu können. Mhm. Und das bedeutet, man hält die Person für verlässlich. Mhm. Also diese drei Dinge, glaube ich, gehören zusammen. Und wenn man jetzt mal von Vertrautheit absehen, ist schon die Frage, wie leicht fällt es uns denn, Menschen zu vertrauen? Das heißt, wie leicht fällt es uns, andere Menschen als verlässlich einzustufen? Und das finde ich ein interessantes Problem. Mhm. Also ich würde es so formulieren, freundschaftsfähig ist man nur in dem Maße, in dem man auch vertrauensfähig ist. Ein misstrauischer Mensch ist nicht eigentlich freundschaftsfähig, weil er ja immer unterstellen würde, vielleicht nutzt der andere mich ja doch nur aus. Mhm. Vielleicht ist er jetzt nur mein Freund, weil er sich von mir einen Vorteil erhofft. Vielleicht ist die Freundschaft zu Ende, wenn ich nicht mehr von Nutzen bin und so weiter. Nicht? Also diese Art, das ist eine wichtige, und das ist, denke ich, eine moralische Qualifikation. Mhm. Vertrauensfähig zu sein, ist eine moralische Leistung und sie ist eine notwendige Bedingung dafür, dass man wirklich Freundschaften kultivieren kann, glaube ich.
Ja, glaube ich auch. Ich glaube, dass was mir auffällt, ich habe natürlich auch Freundschaften, die sich in einer Art und Weise entwickelt haben. Also ich finde immer, gescheitert würde ich in so einem Kontext nie benutzen, weil ich immer finde, dass ich habe so eine romantische Vorstellung, dass mir Leute, die mir mal wichtig waren, die bleiben mir einfach wichtig. Das ändert sich für mich auch nicht. Aber natürlich ändern sich so die Modi, in denen man das artikuliert oder in denen das auch zum Ausdruck kommt und manchmal bis hin zu, es kommt eigentlich nicht mehr zum Ausdruck, aber trotzdem sind mir die Leute noch wichtig. Also ich habe ja einen Jugendfreund, Thomas Schartmann, mit dem ich eigentlich gar nichts, mit dem ich eigentlich gar nichts mehr zu tun habe. Und trotzdem ist und bleibt er für mich irgendwie, ist ein wichtiger Mensch und ich kann mir auch trotzdem vorstellen, der ist jetzt natürlich aktuell nicht mehr mein Freund, aber das ist sowas, ließe sich irgendwie wieder herstellen, auch wenn man sich immer so komplett aus den Augen verloren hat. Also das ist das eine, was ich dazu sagen würde. Das andere ist halt diese, was du gesagt hast zum Thema Verlässlich. Ich glaube, da habe ich so gemerkt, dass das ist in Anführungsstrichen, wo sich die Dimension so stark ändert, ist halt für mich, dass ich, glaube ich, teilweise für Leute dann nicht mehr vertrauenswürdig war.
Also aber warum denn?
Ja, aber ich glaube, das hat viel damit zu tun, was für Parameter man anlegt. Also was man sozusagen darunter versteht, das ist, glaube ich, oft ein Kommunikationsproblem innerhalb von Freundschaften, ist sozusagen, was ist denn Vertrauen für mich? Ne? Also was heißt es, jemandem zu vertrauen? Wie äußert, oder sozusagen, was muss jemand, eine Freundin, ein Freund tun, damit ich skeptisch werde, so in Bezug auf das Vertrauen, was ich in jemanden setzen kann. Und ich habe, glaube ich, was für mich ganz, ganz stark zu einem Problem wird, ist, wenn Leute verlässlich empfinden, sozusagen, oder als vertrauenswürdig und verlässlich empfinden, wenn jemand sich sehr regelmäßig einmal die Woche meldet, nie den Geburtstag vergisst und sozusagen zum Geburtstag auch immer eine super bunte, schöne Karte parat hat und so. Und damit sozusagen die Wertigkeit der Person gegenüber ausdrückt und aber auch sozusagen die Wertigkeit der zwischenmenschlichen Beziehung, die man da hat. So funktioniert das für mich halt nicht. Also das ist halt eine Frage meines Charakters. Ich meine, wir sitzen jetzt ja auch in einem Zimmer, ich bin halt so ein unheimlicher Schlunz und diese Art von sozusagen, ach, jetzt muss ich dir hier nochmal Aufmerksamkeit zukommen lassen, so dass damit jemand denkt, er ist mir was wert, das ist für mich so ein Ermüdungskampf, weil so funktioniert. Ich denke, ich bin nicht so organisiert, ne, auf die Art und Weise. Und für manche Leute ist das so, wenn Leute sehr organisiert sind, habe ich das Gefühl, sind sie teilweise auch organisiert in diesen Beziehungen und melden sich dann halt sehr regelmäßig und lesen dann das andere so als Desinteresse.
Ja,
und das ist, glaube ich, daran sind Leute von mir einfach schon enttäuscht gewesen. Das kann ich dann auch verstehen. Und dann ist es irgendwie, das ist dann halt schade. Es ist für mich dann halt super schwierig, also mich da so zu überwinden und zu dieser Art von Freund zu werden. So.
Ja, es wäre aber meine Frage, das verstehe ich, aber das ist ja also sozusagen ex negativo argumentieren, nicht? Was wäre denn deiner Meinung nach eine positive Form, in der man Verlässlichkeit und Zuverlässigkeit zeigen kann? Also deiner Meinung nach nicht, indem man jetzt einmal in der Woche oder zumindest einmal im Monat sich meldet. Auch nicht, dass man den Geburtstag nicht vergisst oder so. Aber was dann? Also wann würde denn jemand in deiner Sicht deinen Vertrauensvorschuss enttäuschen?
Mein Vertrauensvorschuss?
Ja, wenn du jetzt sagen würdest, also jemand ist mein Freund, aber er hat mich enttäuscht. Er würde dich nicht enttäuschen, wenn er deinen Geburtstag vergisst.
Nee, genau. Also ich
glaube, aber wann würde er dich enttäuschen?
Naja, ich glaube, also natürlich aktiv, wenn ich das Gefühl hätte zum Beispiel, wenn ich das Gefühl bei jemandem hätte, jetzt läuft es bei mir halt gerade zum Beispiel immer nicht mehr so gut, dann melden sich die Leute nicht mehr. Also schon so diese Idee von, dann sind Leute deine Freunde, solange es bei dir halt gut läuft.
Ah, ja. Ja?
Und wenn nicht mehr, dann, wenn es nicht so gut läuft, dann nicht mehr. Ich finde auch, wenn so Leute sich halt gar nicht mehr melden, also das gibt's ja schon auch, also es gibt ja schon so Leute, die sich dann komplett zurückziehen. Das kann aber auch sein, dass mir das eben auch schon mal passiert ist. Dann finde ich, ist das auch legitim. Dann würde ich das aber auch ansprechen. Ne? Also, und wenn man Leute immer 5-mal anrufen muss, ehe die dann einmal zurückrufen. Also, ich bin auch schon sozusagen auf beiden Seiten gewesen.
Ne?
Ich kenne auch beide Seiten. Kann das dann auch nachvollziehen, oder das ist dann halt teilweise so. Und das, ja, das Letzte, ich wollte noch irgendwas dazu sagen, das fällt mir jetzt gerade nicht ein.
Ja, vielleicht fällt es dir gleich wieder ein, genau. Wir haben ja noch was. Für mich stellt sich die Frage, ob man nicht jemanden als Freund verliert, wenn man merkt, in einer Situation, in der man selber Hilfe bräuchte und er könnte oder sie könnte die Hilfe leicht leisten, und tut es nicht.
Hm.
Würdest du das auch so sehen? Wäre das
ein
Moment, wo man sagen würde, naja, da habe ich mich auf jemanden verlassen, der mich im Stich lässt.
Ja, klar, aber ich meine, es kommt dann immer darauf an, glaube ich, wie extrem das Beispiel ist. Ich würde einfach da, glaube ich, auch unterscheiden, es gibt halt Freundschaften, die ich habe, bei denen ich weiß, die bringen halt diese Art von Verlässlichkeit mit, wo es mich eher wundern würde, wenn sie dann nicht für mich da sind, auf jeden Fall. Und gleichzeitig gibt es halt Freundschaften, wo ich diese Erwartung vielleicht auch gar nicht hätte, ne, sondern eher so, das sind halt ne, mit den Leuten ist halt trotzdem lustig. Oder das sind halt Freunde, zum Beispiel im beruflichen Kontext oder so, wo dann die Erwartungen auch ein bisschen anders sind. Also die zum Beispiel tragen zu meinem Leben bei, weil sie sehr muntere Personen sind oder bringen mich zum Lachen oder auch so diese Online-Freunde, ne, bei denen man halt irgendwie...
Die was posten, was man lustig findet.
Was man lustig, oder wo man einfach was mitnimmt, die so das Leben bereichern, das finde ich dann auch schon sehr ernst. Aber ob die dann immer mir beim Möbel... Also ich würde es nie sagen, die haben mir beim Umzug mal nicht geholfen. Also bei Umzügen von mir hatte auch schon mal niemand Zeit. Also ich hatte auch schon mal mit einem eher sozusagen mittelmäßigen Kumpel einen schweren Tisch tragen müssen aus einer Wohnung, als ich mal umgezogen bin, weil niemand anders Zeit hatte. Aber das war für mich jetzt nie ein Grund, den Leuten, die da keine Zeit hatten, zu sagen, ihr hättet mir da helfen können, habt das alle nicht getan, sondern das war dann einfach so. Das hatte dann natürlich auch wieder damit zu tun, dass ich sehr verschlunzt war, nicht 3 Wochen vorher Bescheid gegeben habe und so. Also dann, ich finde, das ist ja oft sozusagen ein komplexes Gefüge.
Ah, ja.
Ne? Ich glaube auch sozusagen Vertrauen ist für mich auch eher sowas, das ist ja auch, das ist auch oft ein Gefühl, was ich für mich, also ob man jemandem wirklich vertrauen kann, hat jetzt für mich weniger damit zu tun, ob er sich an meinem Geburtstag meldet.
Das, ne? Da stimme ich dir zu. Ja. Aber wo ich nochmal nachhaken will, ist, also aus meiner Sicht ist es schon so, es gäbe einen Riss in meinem Freundschaftsgefühl, wenn ich mich nicht unterstützt fühlte in einer Situation, in der ich die Unterstützung gerade dieser Leute gebraucht hätte. Mhm. Ja, also wenn man eine berufliche Krise hat oder eine gesundheitliche Krise oder eine Beziehungskrise und dann sagen die Leute, ja, wollen wir uns nicht mit belasten, das hat den Ärger, aber wir haben was Besseres zu tun. Mhm. Das wären für mich schon Indikatoren,
ich glaube, ich
nervös
wurde. Ist interessant, weil ich jetzt so denke, ich darüber nach. Bei mir ist es tatsächlich eher so, dass ich da, also ich habe auch das schon erlebt, dass ich das Gefühl hatte, jetzt hätten da Leute auch dir mal unter die Arme greifen, aber ich hatte dann immer, glaube ich, schon so das Verständnis, das ist das für mich auch Freundschaft aus, dass ich dann schon auch die Gründe verstanden habe, warum dann Leute zum Beispiel nicht da sind. Also der klassische Fall ist ja zum Beispiel, man selber ist frisch aus einer Beziehung getrennt, alle anderen sind aber gerade glücklich dabei in einer Paarbeziehung oder so oder in was weiß ich für Konstellation, womöglich noch dabei irgendwie mit Kindern und so, dass die Leute dann nicht so viel Zeit haben, zum Beispiel für mein eigenes Elend und so. Das fand ich immer, das habe ich echt immer gut verstehen können. Ich kann aber auch verstehen, wenn Leute das sozusagen als Indikator nehmen. Also beides kann ich, ne? Mhm. Ich als Freund habe das den Leuten, glaube ich, immer gut verzeihen können. Und auch gemerkt, dass natürlich dann entwickeln sich halt neue Freundschaften, weil so Stichwort Kommunikation und Interaktion, man hat ja dann oft nicht mehr die gleichen Interessen, ne? Also Leute, die Single sind, die treffen sich dann auch sehr viel regelmäßiger, zum Beispiel, unterstelle ich jetzt mal mit anderen Freunden oder so, als es jetzt Leute tun, die hauptsächlich damit beschäftigen, ihren Haushalt so am Laufen zu halten, ne? Verstehst du?
Ja, ich verstehe das schon.
Ja, also und ich glaube, ich bin da eher so, dass ich das Verständnis entgegenbringe und glaube, für mich ist eher so das Verständnis haben eine wichtige Qualität. Also ich habe das Gefühl, wenn mir jemand das Verständnis entziehen würde dafür, dass ich so zum Beispiel als Freund jetzt nicht jede Woche irgendwie auf die Schulter geklopft habe, wenn jemand frisch getrennt war oder so, dann denke ich mir, also dann ist das ja meistens einer Tatsache geschuldet, ne, sozusagen der Komplexität des eigenen Lebens, dann glaube ich, würde ich so sagen, ja, dann haben wir unterschiedliche Vorstellungen. Also ich glaube, dass das vielleicht ein zusätzlicher Faktor ist.
Ja, aber das unterscheiden wir uns.
Ja, das Freundschaftsvorstellungen müssen ja auch kompatibel sein.
Das stimmt schon. Ja. Aber ich finde, das ist jetzt von deiner Seite auch ein sehr großzügiger Freundschaftsbegriff, denn das heißt ja, im Kern ist für dich Freundschaft dadurch charakterisiert, dass ich Verständnis habe, Verständnis habe für auch für die Schwächen des anderen. Ja, gut, nun würde ich sagen, klar, das gehört auch dazu, dass man die Schwächen des anderen akzeptiert. Das ist übrigens auch in den klassischen Freundschaftsbegriffen immer integriert, dass man sich an den Starken erfreut und die Schwächen gelassen erduldet. Aber da ziehe ich nicht mit. Also, da würde ich schon, also persönlich, meine ich, wenn die Schwäche zum Beispiel darin besteht, dass der andere einem nicht wichtig genug ist, um ihn in einer schwierigen Lebenslage zu unterstützen, dann ist man aus meiner Sicht kein wirklicher Freund. Mhm. Und jetzt muss ich, glaube ich, auch sagen, eine meiner moralischen Schwächen ist ja, dass ich nachtragend bin. Ich könnte das nicht gut verzeihen, wenn ich mich allein gelassen fühlte und ich hätte dann dieses Verständnis nicht. Dann meine ich, bitteschön, wir haben jetzt so viel Zeit miteinander verbracht, wir kennen uns so gut. Und völlig unabhängig davon, ob ich schon mal dem anderen, anderen genau geholfen hätte, meine ich, ein Freund hilft einem Freund. Mhm. Also da bin ich schon noch mehr ein Idealist. Mhm. Da denke ich schon, wenn jemand in einer schwierigen Lage ist, dann ist der Freund moralisch aufgefordert. Mhm. Also kann ich ja die Katze aus dem Sack lassen. Ich glaube, also mein Freundschaftsbegriff ist nicht moralisch indifferent. Mhm. Also Freundschaft ist eine Beziehung, mit der moralische Ansprüche verbunden sind. Und das kann sehr weit gehen, wie in einem berühmten Gedicht von Schiller, das dann auch immer herangezogen wird, wenn man über Freundschaft redet, nämlich die Bürgschaft, ja, die Geschichte. Also jedenfalls jemand bürgt mit seinem Leben für einen anderen und der andere könnte aber sich leicht der Todesstrafe entziehen, indem er einfach zu spät zurückkommt und er setzt aber Himmel und Hölle in Bewegung, um rechtzeitig zu seiner eigenen Hinrichtung zu erscheinen. Da ist es völlig klar, dass der Freund dem zum Tode verurteilten so vertraut, dass er dieses Risiko gar nicht sieht. Mhm. Und so weit muss es ja nicht gehen. Mhm. Aber dass man sich sagt, wenn ich mit jemandem befreundet bin, kann er sich auf mich verlassen, mhm. wenn er meine Unterstützung braucht. Mhm. Und ich hätte dann als Freund kein großes Verständnis mehr, wenn jemand sagt, du, das kann ich jetzt wirklich nicht. Ich muss jetzt unbedingt diesen Aufsatz zu Ende schreiben. Mhm.
Nee, okay, das verstehe ich. Ich glaube, für mich ist es dann eine Frage der Ehrlichkeit und der, sozusagen der Kommunikation, weil ich glaube, also das ist, glaube ich, wie gesagt, Typfrage. Ich verstehe das auch und ich habe auch Verständnis dafür, wenn, mir haben das auch schon Leute gesagt, dass unter den Umständen sie mit mir keine Freundschaft haben können und I take that, ne? Also ich verstehe das und dann ist es irgendwie schade, ist aber dann auch nicht für mich weniger schade oder so, ne? Das ist traurig auch für mich, aber das ist dann halt, das passt dann irgendwie nicht. Ich glaube, bei mir hat das oft damit zu tun, wenn sowas halt so unkommuniziert bleibt als Anspruch. Ne? Also wenn das halt so irgendwie so ist, man kann ja auch Leuten sagen, hey, ich brauche dich jetzt. So. Mhm. Oder man ruft halt jemanden an, wenn man so das Gefühl hat, mir fällt die Decke auf den Kopf. Yeah. Ne? Aber wenn man so stillschweigend erwartet, der hat jetzt nicht innerhalb der letzten 3 Wochen mich 4-mal angerufen, dann der macht seinen Dienst an der Freundschaft nicht so. Das ist für mich, glaube ich, so der komplette, verstehst du? Und das ist aber, da ist halt so ein bisschen die Frage, wie man das bewertet, glaube ich.
Ne? Ja, da unterscheiden wir uns.
Ja,
ne? Also ich würde schon sagen, der hilfsbedürftige Freund mhm. hat nicht die moralische Verpflichtung, jemanden daran zu erinnern, dass er jetzt gerne mal Unterstützung hätte, mhm. sondern ich würde sagen, ein Freund erfährt sowieso, weil man ja zumindest in einem Kommunikationszusammenhang steht, dass es jemandem schlecht geht mhm. und dann ist er von sich aus aktiv. Mhm. Dann muss er nicht aufgefordert werden. Und das hat vielleicht auch was mit dem Typ zu tun, den man selber darstellt. Ich bitte nicht gerne Leute um Hilfe. Mhm. Ich nehme aber Hilfe gerne an. Mhm. Also ich signalisiere sozusagen permanent, dass ich Unterstützung gerne habe mhm. Und kann aber nicht im konkreten Falle sagen, du, es geht mir so schlecht, kannst du mal kommen, ich muss mal mit jemandem reden. Mhm. Das kann ich nicht. Und
ach, interessant, aber das finde ich, da sind wir wirklich ganz unterschiedlich.
Ganz unterschiedlich.
Das wäre schon so, also dann fände ich es auch, wenn ich das jemandem sage, hey, ich brauche dich mal oder können wir uns mal verabreden. Also ich wollte heutzutage, jetzt gerade vielleicht auch durch Covid noch mal stärker, ne, dass man sich ja auch gerne mal so verabredet und sich zusammensetzt. Und wenn ich da so das Gefühl hätte, okay, da findet jetzt jemand aber auch einfach partout keinen Termin und keine Möglichkeit und so, dann würde sich sicherlich bei mir auch eine Enttäuschung ansetzen. Ich würde dann, also für mich, ich verzeihe dann auch immer, da sind wir auch unterschiedlich, ja. Ne? Also das wäre jetzt für mich keine Dauerkrise.
Ich bin nicht so großzügig.
Naja, aber halt, ich glaube, es ist einfach so, ja, keine Ahnung, womit das zu tun hat, aber und da würde ich dann schon immer, also irgendwann würde sicherlich auch eine Enttäuschung ansetzen, aber ich finde das, also für mich ist es auch schon in Beziehungen wichtig, dass es eine Bedürfniskommunikation auch gibt. Und das sozusagen, ich finde diese Idee, die gibt es ja auch in romantischen Beziehungen, dass man immer so die alles so von den Lippen ablesen muss, das ist mir immer ein bisschen viel. Ist natürlich was anderes. Also es gibt natürlich auch Fälle, wo klar ist, wenn jetzt jemand schwer krank ist und so, ich finde, dann ist ja auch klar, dass man versucht, sich zu melden und so. Das gehört ja dazu. Aber auch da, weiß ich nicht, da glaube ich, ja, das ist für mich einfach ein schwieriges. Also dieses am Ball bleiben und so, das ist dann schwierig.
Interessant. Mhm. Also, das kann ich jetzt nochmal verstärken, mhm. indem ich Folgendes sage, während wir jetzt miteinander sprechen, wird mir klar, dass ich jemanden nicht als Freund begreifen könnte, der nicht meine Interessen, Wünsche und Bedürfnisse in einer bestimmten Situation ahnen kann.
Ja, siehst du, zum Glück bin ich dein Sohn.
Ja.
Haben wir das Problem.
Da, also ich glaube, also ich nehme dich ganz anders wahr, als du dich wahrnimmst. Ja, ich nehme dich wirklich ganz anders wahr, als du dich jetzt gerade beschrieben hast. Das würde sicher deine Mutter auch so sehen, dass du ein sozial sehr sensibler Mensch bist. Da, und insofern magst du doch eigentlich ziemlich schnell, wo jemand Probleme hat und irritiert ist. Also, um mal auf meine Perspektive zurückzukommen, ich erwarte schon, dass man in einer Freundschaft so viel Verständnis für einen anderen entwickelt hat, dass einem ohne ausdrücklichen Hinweis klar wird, um den sollte ich mich jetzt mal ein bisschen mehr kümmern. Mhm. Ja? Und zwar jetzt aus meiner eigenen Bedürfnislage heraus, um dem anderen die aus meiner Sicht immer etwas peinliche Situation zu ersparen, um Hilfe bitten zu müssen, okay, um Zuwendung bitten zu müssen.
Ja, interessant, weil das finde ich ist, da, für mich wäre das eher so, in einer Freundschaft sollte das nie peinlich sein. Verstehst du?
Das wäre ja, so das Ding. Ja, das sind wir anders, ja.
Also ich würde immer sagen, es kann keine Freundschaft geben, in der es für mich unangenehm ist, denjenigen um Hilfe zu bitten.
Ich bitte gar nicht gerne Leute um Hilfe. Also jedenfalls konkret nicht.
Ja, ja, okay.
Ich signalisiere lieber, ich bin ein Volltrottel, sodass die Leute von sich aus immer meinen, oh, um den musst du dich eigentlich strukturell kümmern, nicht nur akut. Dann brauche ich nie im konkreten Falle zu sagen, du, jetzt bräuchte ich aber deine Hilfe. Mhm. Es gibt einen Bereich, in dem das nicht der Fall ist, wenn ich technische Hilfe brauche, ja, ne? Das ist ja klar, dann sagt man, ich bin halt nicht so begabt auf dem Gebiet.
Ja, aber wahrscheinlich liegt dann die Wahrheit irgendwo in der Mitte, das heißt die Wahrheit, also die Wahrheit gibt es ja nicht, aber wahrscheinlich wäre die Frage des Maßes, die du ja immer so gerne hast, wahrscheinlich dann so eine, dass so, also natürlich, also ist jetzt auch eine extreme Position, aber ich finde, also für mich wäre es schon, also diese offene Kommunikation, ich glaube, das ist das, wenn ich so mal von Freunden auch enttäuscht war, dann war das, dass ich so das Gefühl hatte, da ist jetzt was, da liegt was im Argen und es kommt aber nicht auf den Tisch. Und wenn das auch, oder nur so indirekt oder so. Das ist, glaube ich, eine Entwicklung von Freundschaft, mit der ich so hadere oder wo ich dann so merke, okay, da sind wir jetzt einfach anders, müsste man jetzt mal ansprechen. So, und da will ich nicht immer die Arbeit machen, so glaube ich, da wäre ich dann irgendwann auch, ist mir anstrengend. Und das andere ist, was mir auch schon aufgefallen ist, ist, wenn man so eine Ebene hat von Vertrautheit mit Leuten, ne, über zum Beispiel jetzt Stichwort so Entwicklung von Freundschaft, also von Interaktion zu Kommunikation und so, dann ist es ja teilweise so, wenn man mit Leuten viel interagiert, mit denen viel macht, dann hat man dieses Gefühl von Vertrautheit. Also im Sport ist der Klassiker einfach dadurch, dass man diese Tätigkeit ja auch in einer physisch-körperlichen Intensität und Nähe miteinander ausübt, dann kann man, finde ich, auch sozusagen immer nur Witze machen übereinander, wenn es dann so. Aber was ich schon so merke, ist, wenn man so diese erste Ebene nicht mehr hat und dann ist, was dann übrig bleibt, ist so eine Kommunikation übereinander und miteinander, die nur darauf basiert, sozusagen ironisch, also wo eigentlich die Nähe weg ist, aber diese ist ja auch typisch für Männerfreundschaften, dass man immer so künstlich so eine Distanz dann erzeugt über, was bist du eigentlich für eine Witzfigur, ne? Also deutsche Satire lässt grüßen, ne? Alle anderen sind lustig, man selber hat es begriffen, so. Dann merke ich schon so, da merke ich so, okay, wow, das ist so, da fehlt mir dann was. Aber das ist aber trotzdem so, dass ich sage, die Leute sind, also die Freundschaften bleiben mir wichtig und so. Ich merke, das ist nicht mein präferierter Modus.
Ah,
so, das würde ich dann so sagen. Und dann, klar, dann geht so ein bisschen das Interesse auch verloren und so. Aber das ist auch schon alles.
Also, ich verstehe das jetzt so. Für dich ist ein ganz wesentliches Element der Freundschaft, dass man jemandem sozusagen alles vertrauensvoll sagen kann.
Ja.
Und du erwartest nicht, dass jemand gewissermaßen dir die Wünsche von den Lippen abliest. Mhm. Ja? Da ist mein Freundschaftskonzept schon anders. Also ich erwarte Verständnis. Ja, ich erwarte, dass jemand versteht, wie ich bin, und dazu gehört eben, dass ich nicht gerne über alles Mögliche kommuniziere, also auch nicht gerne sage, du, mir geht es jetzt gerade sehr schlecht, kannst du mal mich besuchen kommen, das würde ich in extremen Fällen vielleicht tun. Aber es ist mir nicht angenehm. Mhm. Auch da haben wir ein ganz anderes Verständnis von Freundschaft. Du meinst ja, es gehört zur Freundschaft, dass einem das dann nicht unangenehm ist. Mhm. Das ist bei mir einfach nicht der Fall. Also ich habe das, am liebsten habe ich, wenn die Leute es merken, dass ich nicht sagen muss, ja hör mal, ne? Jetzt bräuchte ich aber mal, dass du 10 Minuten oder auch eine Stunde Zeit hast für mich. Ja, das ist ganz unterschiedlich. Ganz
interessant, oder?
Ja, das war mir gar nicht bewusst, gedacht.
Ja, also ich glaube, bei mir ist natürlich so, ich denke jetzt auch drüber nach, also bei, also der Podcast ist ja zum Beispiel entstanden, weil meine Mutter hatte ja einen Schlaganfall.
Ja.
Und dann
habe Gott sei Dank sehr gut ausgegangen.
Der ist super gut ausgegangen, genau, da sind wir, machen wir 3 Kreuze. Aber das ist ja sozusagen unmittelbar verknüpft mit der Entstehung des Podcasts. Weil ich ja auch dann gesagt habe, ich natürlich war klar, also es ist ja auch sowas, das ist Familie und da war ja auch nicht eine Frage, kommt man halt, bin ich halt nach Aachen gefahren, habe also ein bisschen überlegt, was können wir auch nochmal so zusammen machen. Und da haben wir das ja sozusagen, haben wir die Idee ausgebrütet, dass wir uns...
ja, du hast die Idee ausgebrütet.
Ja, ich habe die Idee, genau, ich habe die Idee gehabt und die hat sich präsentiert und dann haben wir, seitdem machen wir das. Und da... ja, das wäre natürlich schon sowas, wo für mich dann auch selbstverständlich war, dass ich jetzt nicht sagen kann, ja, ich habe hier viel Stress mit der Familie, ich komme jetzt nicht oder so. Auch wenn es, also ich frage mich, also vergleichbar, ja, klar, nee, also bei so Fällen war ich eigentlich irgendwie, habe ich es immer versucht, doch auch natürlich dann auch da zu sein und dass der andere dann nicht bitten muss. Aber ich glaube, für mich ist es eher so, dieses, ja, es ist einfach für mich immer einfacher, wenn jemand das dann auch formuliert, also formulieren kann. Also du bist jetzt ja, das ist nochmal was anderes, glaube ich. Aber so ganz allgemein finde ich, ich habe zum Beispiel oft das Gefühl, man war, also Stichwort Vertrautheit, du hast es ja so angesprochen mit der Dorfgemeinschaft, jetzt haben wir doch ziemlich lange geredet, aber wir machen das noch, weil diese Idee mit der Vertrautheit, wenn man so an einem Ort bleibt, ich finde, das ist ja auch so die Illusion von Vertrautheit, würde ich jetzt sozusagen nochmal kulturwissenschaftlich kritisch sagen. Also man kennt das ja zum Beispiel aus diesen ganzen Romanen und Filmen so über die 50er Jahre und wie die Familien da, also die Nachbarschaft funktioniert hat. Ne? Also diese dystopischen Texte darüber, dass man eben das soziale Gesicht so unglaublich was vorgibt, was zu sein. Und das schließt ja oft Freundschaften ein. Und dann fällt man aus allen Wolken, was Leute für Leichen im Keller haben, jetzt sprichwörtlich, ne? Und ich glaube, dass diese Art von Vertrautheit, die ja so für so sozusagen ein Dorf typisch wäre, ne, dass man vorgibt, sich zu vertrauen, sich aber auch beäugt und misstrauisch ist und so, dass das für mich gut aufzufangen ist in freundschaftlichen Beziehungen, indem man eben kommuniziert miteinander. Ehrlich.
Ja, also ehrlich kommuniziert.
Was ich echt teilweise vermisse, ist halt so eine ehrliche Kommunikation. Ich glaube, und das ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es gegendert ist, aber ich kenne es aus Männerfreundschaften eher so, dass ich oft so das Gefühl habe, dass ich mir so wünsche, sei doch mal schwach. So, weißt du?
Ja.
Also so, sag doch einfach mal, das ist gerade alles schwierig. Und weißt du, und so, ich glaube, dass da, also das ist jetzt so eine größere Diskussion auch über Männlichkeiten im Allgemeinen und so, aber ich wünsche, also ich sage auch immer, ich habe auch angefangen, jetzt meinen Freunden am Telefon zu sagen, dass ich sie lieb habe, so, weil ich finde halt, warum ist das so schwierig, das zu sagen, weißt du? Und das ist, glaube ich, da ist vielleicht für mich gerade so ein bisschen so ein Ding, dass ich so denke und den anderen auch wirklich sagen, hey, ich habe mich gefreut, dich zu sehen und das war schön oder was weiß ich. Na, jetzt können wir uns gerade alle nicht so gut in den Arm nehmen, so wegen Corona, aber so Sachen, finde ich, das ist eine, diese Art von Kommunikation ist mir irgendwie, das ist mir viel lieber, diese Art, als dass ich so das Gefühl habe, jetzt habe ich ja wahrscheinlich vor 3 Monaten irgendwie nicht erahnt, dass da was nicht so gut lief in der Ehe. Und da habe ich mich nicht regelmäßig gemeldet, jetzt habe ich das verpasst. Jetzt denkt der andere, ich bin kein guter Kumpel. So,
ja,
weißt du, was ich meine? So,
ja, ja, aber da haben wir wirklich diesen Dissens. Nicht? Ich sage das jetzt noch, obwohl wir etwas über der Zeit sind.
Mhm.
Ich würde erwarten, dass derjenige, der mein Freund sein will, dass der einfach von sich aus begreift, in was für einer Situation ich mich befinde. Und der muss dann nicht sagen, ach, du bist mein Freund, jetzt hilf mir doch. Sondern es ist einfach klar, dass er mich so gut kennt, dass er von sich aus kommt. Also, aber das ist interessant. Da muss ich noch viel drüber nachdenken.
Und dieses, jetzt haben wir gar nicht so über dieses generationelle Facebook und so, aber ist ja irgendwie alles Quatsch,
ich glaube,
eure Generation...
Naja,
nein, aber ich glaube...
es war auch nur ein Aufhänger, Ich bin dir ja sofort entgegengekommen, indem ich gesagt habe, halt das auch für ein Vorurteil. Aber an dem Vorurteil kann man schon erkennen, was für ein Ideal dahinter steckt. Und das Ideal selber ist natürlich auch problematisch.
Ja, und neben dieser Vertreibung, ich glaube, läuft da natürlich auch, also gerade so in den deutschen Debatten darum, ich finde zum Beispiel in den USA, habe ich das Gefühl, sind Leute in deinem Alter ja viel öfter noch bei Facebook und im Internet und so. Ja, ist so mein Eindruck. Oder zumindest, glaube schon. Also das ist ja auch immer so dieses mit Öffentlichkeit und Privatheit. Ich glaube, haben wir ja auch einen Dissens. Und ich glaube, der ist bei mir auch in Freundschaft. Also ich finde so dieses... ich kann auch öffentlich mit jemandem sozusagen eng befreundet sein, ne? Verstehst du? Also, und auch im Facebook jemandem was Nettes sagen und da nicht nur so eine Performance machen von souveränem Selbst oder sowas, ne? Und das ist aber natürlich echt so eine Frage des Öffentlichen und Privaten. Also sind Freunde so eine Sache der Öffentlichkeit, ne?
Ja. Da sind wir auch nicht ganz einer Meinung. Da haben wir ja bei Schuld und Scham sozusagen auch einen Dissens gehabt. Also ich halte viel auf die Unterscheidung von Öffentlichkeit und Privatheit.
Eine spannende Frage wäre natürlich jetzt auch so, wenn jetzt Leute über Twitter oder so nachdenken, wie viel Follower braucht es, um einen Freund zu kompensieren oder so? So eine blöde Frage ist das. Also das ist auch eigentlich eine doofe Frage so. Aber so diese Frage, wenn das sozusagen, fühlt man sich denen gegenüber dann auch verpflichtet? Hat man das Gefühl, die müssen zu einem auch eine Vertrautheit herstellen? Oder wie ist das überhaupt? Und das sind ja wiederum so, also bei mir ist Twitter ja schon auch so eine interessensgebundene Gemeinschaft, ne? Also da folgt man auch Leuten, wenn man sie gar nicht kennt, einfach weil sie entweder einen ähnlichen Job haben oder ähnliche Interessen und so. Und dann folgt man denen halt. Dann ist ja die Behauptung des Programms auch nicht, man sei befreundet, wie das ja im Facebook ist, wo es ja diese Gegenseitigkeit gibt. Sondern du folgst ja einfach jemandem und der oder die Person ist auch im ersten Moment, sieht jetzt, es gibt einen neuen Follower oder so, Followerinnen, aber das ist jetzt nicht so, dass man das annehmen müsste. Passiert halt einfach. Also das ist schon so interessant, dass da, glaube ich, auch nochmal irgendwie was passiert in und um soziale Beziehungen, die man dann Freundschaft oder nicht nennen könnte.
Ja, was mir auch auffällt, das ist jetzt mein letztes Wort für heute. Ich merke, dass es mir Freude macht, wenn unser Podcast Reaktionen erzeugt. Ja? Also da entdecke ich, dass ich auf diesem Kommunikationsfreundschaftsbereich doch gerne auch Resonanzen erlebe. Das nimmt mich sozusagen positiv ein für diese Art von Kommunikation, weil das natürlich Möglichkeiten bietet, Kontakte und Resonanzen zu haben, die man nicht hätte, wenn man immer nur in der Familie und im engsten Bekanntenkreis sich aufhält. In einem Punkt will ich nicht missverstanden werden, das ist also noch mein allerletztes Wort. Ich wollte nicht die ländliche Gemeinschaft idealisieren. Ich wollte nur sagen, in Zeiten, in denen man in festen Kontexten blieb sein ganzes Leben lang, hatte man bestimmte Probleme nicht, die man heute hat, wenn man Vertrautheit kultivieren will. Ja, es ist sozusagen einfacher. Was nicht heißt, und das betone ich jetzt nochmal, dass man dann da in einem ehrlichen Sinne des Wortes Freundschaften kultiviert hat, sondern da war man eben auf einfach eingeschränkter in seinen Möglichkeiten.
Tja, eingeschränkt in unseren Möglichkeiten sind wir auch.
Ja, denn da haben wir fast eine Stunde geredet.
Ja, genau. Aber hat wie immer Spaß gemacht.
Mir auch.
Wir sitzen hier in so einem schwülen Raum, hatten das Fenster zu und haben uns jetzt, glaube ich, ein etwas spärliches Mittagessen verdient. Aber es geht jetzt ans Kochen und schön mit dir zu plaudern.
Interessant.
Dankeschön. Ich bin gerade so ein bisschen benommen auf meines eigenen irgendwie Freundschaftsbegriffs, aber ich denke da nochmal drüber nach.
Ja, können wir. Und dann sehen wir mal, ob wir vielleicht noch ein paar Ergänzungen bei anderen Themen nachliefern können.
Ja, dann bleibt sauber und gib dem Papa Feedback. Der will's ja haben. Also, war schön mit dir.
Dankeschön, gleichfalls.
Tschüss.
Tschüss.